D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Ich sitze hier in einem Rundfunkstudio. Das Besondere an diesem Raum ist, dass alles, die Decke, die Wände, die Fenster, dick gepolstert und gut isoliert sind. Denn kein Geräusch darf hier hineindringen. So still ist es sonst kaum irgendwo.
Tropfenden Wasserhahn, knackenden Fingerknöcheln, der bellende Hund des Nachbarn, das startende Flugzeug. Unser Körper reagiert auf diese Geräusche oft, als ginge es um Leben und Tod. Da möchte ich am liebsten eine Pistole ziehen. Ein Schuss! Und dann das befriedigende Gefühl, man habe etwas Böses aus der Welt geschafft. Jedes beliebige Geräusch kann als Lärm empfunden werden und auch die Lautstärke spielt keine Rolle. Lärm entsteht im Kopf.
Lärm, nervende Geräusche, die wummernden Bässe des Nachbarn. Darum geht es heute hier bei uns im Hörsaal. Man könnte denken, Lärm beginnt ab einer gewissen Lautstärke oder entsteht dann, wenn Geräusche ungeordnet an unser Ohr knallen. Aber das stimmt nicht, argumentiert Sieglinde Geisel. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und hat ein Buch geschrieben über den Lärm. Jedes Geräusch, egal wie leise, egal wie sanft, kann zu Lärm werden. Ja, sogar in absoluter Stille, hier im Sendestudio etwa, kann uns der Lärm überwältigen. Dann nämlich, wenn unser Gehirn Tricks mit uns macht, weil wir die Stille nicht mehr ertragen und sie deshalb zu einem Tosen im Kopf wird. Was wir als Lärm empfinden, ist ganz unterschiedlich. Der eine kann das schreiende Baby nicht ertragen, die andere wird wahnsinnig wegen der singenden Amsel vorm Fenster. Wann ein Geräusch zum Lärm wird, hängt davon ab, wie es uns geht, was wir gerade machen und, vor allem, ob wir Sympathie und Verständnis für die Geräuschquelle haben oder eben auch nicht. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Opernsängerin in der Nachbarwohnung stets zu festgelegten Zeiten übt und dann auch wieder aufhört, kann ich ihren Gesang vielleicht sogar genießen. Überraschen mich die Arien unerwartet, dann nerven sie und werden so zu bloßem Lärm. Sieglinde Geisel erzählt in ihrem Vortrag sehr anschaulich, warum es keine einfache Definition von Lärm gibt. Unsere soziale Umgebung, unsere eigene Verfassung, die Kultur, in der wir leben, das alles sind Faktoren, die den Schall, der auf unser Trommelfell trifft, zu Lärm werden lassen. Geisel hat ihren Vortrag am 30. Januar 2015 im Einstein-Forum in Potsdam gehalten. Der Titel des Vortrags lautet »Lärm entsteht im Kopf«. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Die Frage, ob es so etwas wie absolute Stille geben kann, die hat mich auch immer schon sehr beschäftigt. Und eben die Stille im Weltall, falls es die wirklich gibt, wird es natürlich kein Mensch je hören können, weil wir da sofort umkommen, wenn wir uns da ohne Raumanzug rausbewegen. Und der Raumanzug, habe ich auch gelesen, ist eine der lautesten Umgebungen, weil da ganz viele Lüftungen sind und so. Also da ist es überhaupt nicht still, wenn man da auf dem Mond rumspaziert. Es ist aber auch so, selbst wenn wir die Stille hätten, rein physikalisch gesehen, glaube ich, dass wir trotzdem keine Stille erleben würden. Weil eines der interessantesten Dinge, die ich eben auch gelesen habe, sind Berichte von Leuten, die sich längere Zeit in der Stille aufgehalten haben. Sei das in der Wüste, um sich selbst zu finden, sei das in der Antarktis, weil man ein halbes Jahr warten musste, bis man wieder weg kann. Und die alle berichten von ziemlich unangenehmen akustischen Halluzinationen. Das scheint also so zu sein, dass unser Bewusstsein, unser Gehirn Lärm oder Geräusche braucht. Und wenn es die nicht kriegt, dann macht es sie dich notfalls sich eben auch selbst. Ne? Und das ist jetzt überhaupt ein bisschen das Thema meines ganzen Referats, die Frage, was der Lärm denn mit unserem Bewusstsein zu tun hat. Also ich rede jetzt nicht über Stille, sondern das Gegenteil. Und Lärm ist ja ein Begriff, der uns im Alltag eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet. Wenn ich sage, was ist das für ein Lärm, dann weiß jeder von Ihnen sofort, was gemeint ist. Es ist auch die schlimmste Umweltplage, also mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland geben in Umfragen jeweils an, dass sie unter Lärm leiden würden. Meistens geht es dabei um Straßen- oder Fluglärm. In Städten ist auch das Nachtleben ein Problem. Und kaum jemand ist um eine Antwort verlegen, wenn ich frage, was ist für Sie der schlimmste Lärm? Und ich würde gern zum Anfang auch Sie mal kurz fragen, einfach ein paar Beispiele sammeln. Schreiendes Baby, ja, bitte. Ein unmoralischer Lärm darf man nicht schlimm finden, ja? Ich habe dazu noch eine Anmerkung. Also die größte Empfindlichkeit hat das menschliche Ohr auf der Frequenz, auf der Tonhöhenfrequenz von Babygeschrei. Das ist also in dem Sinn sehr richtig. Das ist der Lärm, der uns am meisten angeht, weil er das auch soll. Das Baby will gefälligst, dass wir nicht sagen, ach komm, ich schalte aus, sondern, was tue ich? Ne? Also das ist sehr angemessene Antwort.
Die Bässe von meinen Nachbarn.
Ja. Die Bässe der Nachbarn, genau. Und die Schritte der Nachbarn, ja.
Baugeräusche, die noch mit einer Erschütterung verbunden sind.
Genau, Baugeräusche mit Erschütterung, dann nützt nicht mal weghören was. Als ich dieses Buch geschrieben habe, war ich ganz naiv und dachte, wenn ich alle Leute frage, was ist für euch der schlimmste Lärm, dann kriege ich irgendwann eine Antwort, die mich dem Rätsel näher bringt, was Lärm eigentlich ist. Denn als ich anfing zu recherchieren, merkte ich, dass ich überhaupt keine Definition habe für Lärm. Und als ich nun alle meine Freunde und auch Handwerker, mit denen ich zu tun hatte, und den Bäcker und alle, die mir begegneten in einem Zeitraum von 3-4 Wochen, habe ich gefragt, was ist für dich der schlimmste Lärm? Und ich war am Anfang ein bisschen in Sorge, dass ich halt doch immer die 2-3 gleichen Antworten kriegen würde. Dem war überhaupt nicht so. Ich habe nicht einmal die gleiche Antwort gekriegt. Also ich war sehr überrascht, was alles als Lärm empfunden werden kann. Deshalb aber auch kam ich durch diese kleine Untersuchung dem Rätsel, was Lärm ist, keinen Schritt näher. Ich wusste nur, dass offenbar vom tropfenden Wasserhahn und knackenden Fingerknöcheln bis zum Aufheulen eines Motorrads alles Mögliche als Lärm empfunden werden kann. Das ist der Freund von mir, der das Motorrad brachte, der sagte dazu, da möchte ich am liebsten eine Pistole ziehen. Ein Schuss und dann das befriedigende Gefühl, man habe etwas Böses aus der Welt geschafft. Also jedes beliebige Geräusch kann als Lärm empfunden werden und auch die Lautstärke spielt keine Rolle. Doch welche Eigenschaften sind es denn dann, die uns ein Geräusch als Lärm empfinden lassen? Diese Frage hat sich schon Seneca gestellt in einem Text, der zwischen 62 und 64 nach Christus entstanden ist. In seinem 56. Brief an Lucilius findet sich eine überraschend moderne Lärmtheorie. Der Brief trägt folgenden Titel: Das geräuschvolle Leben zu Baiae, das der Weise ertragen, aber für die Dauer nicht erwählen wird. Seneca unternimmt einen Selbstversuch. Er mietet sich im Vergnügungsort Baiae ein, um zu beweisen, dass ein stoischer Geist gegen Lärm unempfindlich ist. Zum Henker mit mir, wenn wirklich für den in Studien Vertieften die Stille der Umgebung so unentbehrlich ist, wie man gemeinhin meint. Umrauscht mich doch hier der mannigfachste Lärm von allen Seiten. Seinen Horchposten hatte Seneca direkt über dem Bad bezogen und hier entgeht ihm kein Geräusch des Vergnügungsbetriebs. Wenn Leute kräftigeren Schlages ihre Übungen anstellen und ihre mit Blei beschwerten Hände nach allen Richtungen hin in Bewegung setzen, wenn sie sich anstrengen, sei es wirklich oder bloß dem Anschein nach, dann vernehme ich allerhand Stöhnen. Und wenn sie den angehaltenen Atem wieder von sich geben, mancherlei Zischen unter schwerem Aufatmen. Weiter geht es mit Ballspielern, die ihre Bälle zählen, dem allgemeinen Gezänk und dem Geschrei, wenn ein Dieb geschnappt wird. Schließlich dem Geträller der Badenden, die sich tosend ins Wasser platschen lassen, oder den Spitzenschreier, wenn der Haarzupfer seine Kundschaft bedient. Das ist auch interessant, also man findet das in allen Texten, die sich über den Lärm beschweren, die sind selber sehr laut, sehr lärmhaft, sehr penetrant. Ne? Also die versuchen das auch zu übertreiben, das macht Seneca auch schon. In seiner Analyse der Geräusche stellt Seneca nun zwei Dinge fest. Zum einen stört ein Geräusch mehr, wenn es unterbrochen wird. Diese Beobachtung wird übrigens von psychoakustischen Forschungen bestätigt. Ein gleichmäßiges Geräusch lässt sich leichter ertragen als ein Geräusch, dessen Lautstärke ständig variiert. Zum anderen sei die menschliche Stimme besonders störend. Was Ablenkung anlagt, so scheint mir die Stimme gefährlicher zu sein als bloßes Geräusch. Denn die Stimme wirkt immer auf die Seele, während ein Geräusch nur an unser Ohr schlägt und es füllt. Am schlimmsten sind für Seneca menschliche Äußerungen, die keinen weiteren Zweck haben als sich selbst. Ja, er spricht von einem Flötenspieler am Brunnen. Solange der mit seinem Flötenspiel nur Reklame macht für was anderes, ist es nicht so schlimm. Aber wenn der Musik macht, fürchterlich. Also da kann man nicht weghören. Ob wir uns von Lärm gestört fühlen, hat allerdings nicht nur mit den Geräuschen zu tun, die uns behelligen. Das eigentliche Problem, so Seneca, sei die Unruhe der Seele. Mag draußen der lauteste Lärm toben, ist nur in meinem Inneren kein Tumult, hader nur in mir nicht Gelüste und Furcht, liege nicht Habsucht und Verschwendung miteinander in Zwiespalt und Kampf. Denn was nützt die tiefste Stille der ganzen Umgegend, wenn die Leidenschaften brausen? Denn, und jetzt kommen wir zur These meines Titels, Lärm entsteht im Kopf. Zum Lärm gehören immer zwei. Ein Schall, der auf das Ohr trifft, und ein Bewusstsein, das auf diesen Schall reagiert. Lärm ist interpretiertes Geräusch. Das ist jedoch noch eine sehr allgemeine, unscharfe Definition des Wortes Lärm. Übrigens machen nicht alle Sprachen einen Unterschied zwischen Lärm und Geräusch. Also im Französischen haben wir le bruit, im Italienischen il rumore, das ist doppeldeutig. Und das Deutsche und andere germanische Sprachen auch haben ein eigenes Wort für den Lärm. Und ich habe mir auch überlegt, ob das vielleicht mit einer besonderen Lärmempfindlichkeit der nördlicheren Völker zu tun hat. Weil das ist auch sehr interessant, dass Lärmempfindung auch ein soziales Phänomen ist. Also wir hatten mal eine Babysitterin, die war 5 Wochen in Damaskus, als das damals noch friedlich war und man dahin konnte. Und sie brachte meinen Kindern als Reisepräsent so eine kleine Fahrradhupe mit. Und ich meine, die haben einmal da drauf gedrückt, dann muss ich sagen, nie nicht wieder drückt ihr auf diesen Knopf, weil das war so unendlich laut, dass man das bei uns, es gibt nichts, was in unseren Straßen so laut ist. Und das ist natürlich, weil in Damaskus der allgemeine Lärmpegel schon so hoch ist, dass es so laut sein muss, um es zu übertönen. Was aber dort niemand als ungewöhnlich empfinden würde. Ne? Das sind also wirklich andere, wir wissen ja schon, wenn wir in Italien sind, ist es lauter als bei uns. Ich habe eine Angewohnheit, wenn ich von einem Wort wissen will, was es bedeutet, mache ich das, was Dominique Bonfiglio gestern auch schon gemacht hat, die Etymologie befragen. Ne? Das fand ich auch schön, die Etymologie von Hören, die Verwandtschaft mit Gehorsam und all diesen Unterwerfungen. Also George Steiner hat ja mal gesagt, die Wurzel der Worte reicht in das Herz der Dinge. Und das ist gerade beim Wort Lärm besonders toll. Also das ist habe ich Glück gehabt. Viele von Ihnen werden wissen, wo das Wort herkommt. Das ist verwandt mit Alarm und Alarm wiederum ist aus dem Italienischen Allarme, also zu den Waffen, ein Schlachtruf. Und ich denke, da sind wir schon im Herz des Lärms angelangt. Die genauere Definition von Lärm wäre dann ein Geräusch, das uns aufregt, nervös macht, erschreckt, ärgert. Also Geräusche, die uns alarmieren und eben notfalls auch zur Waffe greifen lassen. Wieder mein Freund, der den Motorradfahrer am liebsten gleich erschießen würde. Das ist eine ganz genuine Reaktion, über die Sprache sehr viel weiß. Das Ohr ist ein Alarmorgan. In freier Wildbahn hängt, oder besser hing, unser Überleben maßgeblich vom Funktionieren unserer Ohren ab. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass Ohren auch nachts nicht schlafen. Das ärgert uns oft, aber das hat eben auch schon seinen Grund. Ein Säbelzahntiger schleichen sich ja auch leise an. Doch seit wir nicht mehr in freier Wildbahn ums Überleben kämpfen, ist die Alarmfunktion unseres Gehörs zu einem Problem geworden. Kaum je retten uns die Ohren noch das Leben, allenfalls im Straßenverkehr, wenn wir nicht ohnehin mit Kopfhörern unterwegs sind. Alles andere, was uns alarmiert, was wir als Lärm empfinden, sei das der bellende Hund des Nachbarn, das startende Flugzeug oder auch betrunkene Nachtschwärmer, sind keine Gefahr für uns. Doch unser Körper reagiert auf diese Geräusche oft, als ginge es um Leben und Tod. Adrenalin, Herzrasen, wir sind bereits für Kampf oder Flucht und greifen darum eben auch zur Waffe. In unserer Welt, in der zivilisierten Welt, ist eben fast jeder Lärm ein Fehlalarm und nicht ein echter Alarm. Und ich habe mir schon überlegt, ob vielleicht das Phänomen Lärm überhaupt eine Zivilisationserscheinung ist. Also wenn wir nicht in der Zivilisation wären, wo wir unsere Ohren nicht mehr so brauchen, vielleicht würden wir den Begriff Lärm gar nicht kennen, weil es uns jedes Mal das Leben rettet, wenn wir davon rennen. So sehr wir dem Fehlalarm ausgeliefert sind, ist es doch auch so, dass nicht jedes Geräusch uns alarmiert. Doch was unterscheidet Lärm von bloßem Geräusch? Schallwellen allein machen noch keinen Lärm, außer vielleicht bei einer Explosion, die unseren Organismus automatisch in Alarm versetzt. Das heißt also, Lärm ist immer eine Frage des Kontexts. In unserem Kopf können wir den Lärm nicht von seiner Quelle trennen. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel mit jemandem nicht vertragen, dann ertragen wir auch seine Geräusche nicht. Also wenn wir den Nachbarn, den Sie erwähnt hatten, sowieso schon nicht ausstehen können, dann wollen wir auch seine Schritte nicht hören müssen. Während wenn wir im freundschaftlichen Verhältnis sind, wir diese Schritte vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmen. Lärm ist in diesem Sinne auch ein Beziehungsdelikt. Doch nicht nur im Zusammenleben mit anderen Menschen entscheidet unser Verhältnis zur Quelle über die Bewertung eines Schalls. Ein rauschender Gebirgsbach kann in Dezibel gemessen so laut sein wie eine Autobahn. Doch auf einer Wanderung werden uns die Dezibel des Gebirgsbachs nicht weiter stören. Diejenigen von der Autobahn aus dem Tal herunter bestimmt. Und vor allem der Hubschrauber, der in letzter Zeit ja normalerweise die Bratwürste in die Hütte fliegt, die wir dann am Abend essen wollen. Lärm ist darüber hinaus eine Machtfrage. Das gehört zu den interessantesten Dingen, die ich beim Schreiben meines Buchs begriffen habe. Wer in der sozialen Rangordnung unten steht, hat buchstäblich nichts zu melden. Seine Geräusche werden ganz schnell als Lärm interpretiert. Im alten Rom, das findet man auch bei Seneca, gab es in großen Haushalten einen Silentiarius, einen Sklaven, der für Ruhe zu sorgen hatte. In der Gegenwart ihrer Herren durften die Sklaven nicht einmal niesen oder husten. Kinder haben keine Macht. Und früher hieß es ja auch, Kinder solle man sehen, aber nicht hören. Oft sind Kinder tatsächlich laut, aber wir empfinden ihre Geräusche auch als lauter als andere, denn sie sind ungehörig. Die Verbindung zwischen Lärm und Macht funktioniert auch umgekehrt. Wenn das Kind älter geworden ist, dann macht es als Teenager die Musik in seinem Zimmer vielleicht besonders laut. Das ist nicht nur, weil es gern laute Musik hat, sondern das ist oft auch eine Kampfansage an die Erwachsenen. Jugendliche kündigen den Gehorsam auf, indem sie mehr Lärm machen, als ihnen von ihrem Status her zusteht. Dieses Prinzip gilt auch für jeden Volksaufstand. Lärm und Krawall, das sind die Waffen der Machtlosen. Das gilt auch schon für Kleinkinder. Die brüllen einfach, weil sie merken, wir können nichts gegen ihr Gebrüll tun. Das ist die einzige Macht, die sie haben. Und die nützen sie dann auch aus. Wer das Territorium akustisch besetzt, erhebt Anspruch auf die Macht. Das ist ja auch, wenn man jetzt in seiner Wohnung ist und man hört die Musik des Nachbarn, dann ist das fast so etwas wie eine Art Invasion. Der Privatraum wird verletzt. Dieses Gefühl von Invasion ist auch ein weiterer Grund dafür, dass Lärmkonflikte leicht zu Handgreiflichkeiten führen. Man liest manchmal so schöne Zeitungsnotizen. Ich habe mir eine aufgeschrieben. Weil er sich durch Lärm belästigt fühlte, hat ein 52-Jähriger seinen 69 Jahre alten Nachbarn erschlagen. Anschließend zerstückelte er die Leiche und versteckte die sterblichen Überreste im Wald. Alarme. Wer dagegen über Macht verfügt, der darf auch seine Stimme erheben. Also früher der Familienvater, der reden durfte am Tisch und sonst niemand, oder auch Befehlshaber im Militär. Es ist jedoch nicht nur so, dass wir die Geräusche der Menschen, die Macht über uns haben, akzeptieren. Auch in der Natur ist es so, dass es Geräusche gibt, die wir akzeptieren müssen, weil wir keine Macht über sie haben. Zum Beispiel, wenn ein Gewitter herrscht. Auch wenn man nachts aus dem Schlaf gerissen wird vom Donner. Ich weiß nicht, ob es unter Ihnen jemanden gibt, der sagen würde, boah, was ist das wieder für ein Lärm da draußen? Sondern man erschrickt, man reagiert eher mit Stille und mit einer gewissen Ehrfurcht, dass hier eine Gewalt am Werk ist, gegen die wir vollkommen machtlos sind. Auch für die Religion gilt, dass Lärm eine Machtfrage ist. Frühere Generationen hätten zum Beispiel Kirchenglocken gar nicht als Lärm empfinden können, denn die Kirche repräsentierte eine unbestrittene Macht. Solange die Menschen an Gott glaubten, alarmierten die Kirchenglocken am Sonntagmorgen niemanden. Im Gegenteil, sie waren eine Bestätigung der herrschenden Ordnung. Heute hören wir das Glockengeläut mit ganz anderen Ohren. Wer ausschlafen will, empfindet Kirchenglocken schlicht als Ruhestörung. Dass sich heute fast jede Kirchgemeinde mit Lärmklagen konfrontiert sieht, ist eine Folge der Säkularisierung. Mit der Selbstverständlichkeit ihrer Macht hat die Kirche auch die Lizenz zum Lärmen eingebüßt. Sie darf nicht mehr über unsere Ohren herrschen. Anderen Religionen würden wir schon gar keine Lärmlizenz zugestehen. Also es gibt in Berlin zwar einen Ort, wo es den Muezzinruf gibt, aber der ist wohlweislich am Columbiadamm und da gibt es nicht so viele Menschen, die das hören. Und ich glaube auch, dieses Minarettverbot, das in der Schweiz vor ein paar Jahren beschlossen wurde, hat letzten Endes mit dieser Angst zu tun. Und die Angst ist nicht unbegründet. Ich hatte im Rahmen von einer Recherche mal in Kreuzberg Moscheen besucht. Und die sieht man ja nicht von außen. Die sind in einem Fabrikgebäude im dritten Hinterhof irgendwo ganz versteckt. Und schon wenn man reinkommt, sieht man, der Teppich, die Wände sind bemalt. Das ist eine andere Welt. Aber die wirkliche Transportation in eine andere Welt findet erst durch den Klang statt. Also wenn dann der Muezzin vor das Mikrofon tritt und den Ruf erschallen lässt, das hat eine ungeheure Kraft. Also ich hatte das Gefühl, ich bin vollkommen in den Orient versetzt. Und die Vorstellung, in unseren Straßen und eben nicht am Columbiadamm beim Flughafen, sondern wirklich in Berlin-Mitte, würde der Muezzinruf 5-mal am Tag erschallen, das würde unsere Welt ganz stark verändern. Also das ist eine ungeheure Macht, die der Klang hat. Ich habe über Lärm als Beziehungsdelikt und Lärm als Machtfrage gesprochen. Das sind nun die sozialen Bedingungen dafür, oder zwei der vielen sozialen Bedingungen, dass wir ein Geräusch als Lärm empfinden. Ein weiteres Kriterium für unsere Bewertung von Geräuschen ist ihre Vermeidbarkeit. Für Seneca war die menschliche Stimme deshalb ein besonderes Ärgernis, weil ihre Schallemissionen fast immer vermeidbar sind. Da könnt ihr auch einfach die Klappe halten. Wenn Geräusche eine unvermeidliche Nebenerscheinung einer Tätigkeit sind, fällt es uns leichter, sie zu akzeptieren, als wenn sie willkürlich hergestellt werden. Sobald unser Kopf jedoch entscheidet, dass das Geräusch unnötig ist oder unnötig laut, wird es zu Lärm. Nach diesem Umstand tragen ja auch die ganzen Grenzwerte Rechnung. Und es ist auch so, dass unsere Maschinen und Verkehrsmittel ständig leiser werden. Das merkt man, wenn man mal zum Beispiel nach Süditalien in Urlaub fährt und dort wieder mal einen Bus besteigt, wie sie bei uns eben vor 30 Jahren ausgemustert wurden. Das ist wahnsinnig laut. Geräusche bei Geräten akzeptieren wir auch eher dann, wenn wir sie verstehen. Wir ärgern uns über das seltsame Knacken der Heizung, auch weil wir befürchten, sie sei kaputt. Wenn uns der Monteur jedoch erklärt, das sei nur eine Folge der Wärme, weil die Rohre sich ausdehnen und dass gerade wenn die Heizung knackt, dass sie dann schön aufheizt, dann können wir mit dem Knacken viel leichter leben. Vielleicht hören wir es auch gar nicht mehr. Ein Bekannter von mir echauffierte sich jeden Herbst wieder aufs Neue darüber, dass die Stadtreinigung das Laub mit so Laubbläsern entfernen ließ. Ein Besen hätte es ja auch getan und er macht keinen Lärm. Irgendwann hat es ihn so geärgert, dass er runter auf die Straße ging und den Arbeiter, der da gerade war, fragte, warum er denn nicht mit dem Besen arbeiten könne. Und als der Arbeiter ihm sagte, jetzt gucken Sie sich mal dieses Auto an, wie soll ich denn das Laub, das unter dem Auto liegt, mit dem Besen erreichen? Da war der Fall plötzlich klar und dann fand er, okay, ja, also jetzt sehe ich es ja ein und ich will ja auch, dass die Straße sauber ist und der Ärger war vorbei. Wozu bestimmt auch beigetragen hat, dass es eine freundliche Unterhaltung war. Denn das ist ein weiterer Umstand, der aus bloßen Geräuschen Lärm machen kann. Es wirkt lärmverschärfend, wenn wir einem unerwünschten Geräusch ausgeliefert sind. Hält sich zum Beispiel die Nachbarin mit ihrem Klavierspiel an die Ruhezeiten, die wir vereinbart haben, dann ist das Alarmpotenzial ihrer Musik deutlich geringer, als wenn wir jederzeit damit rechnen würden. Deshalb empfiehlt es sich auch, Partys den Nachbarn anzukündigen. Und auch bei öffentlichen Lärmemissionen, ne, wenn wieder eine neue Autobahn gebaut werden soll oder die Flugrouten sich ändern, kann es sehr viel bewirken, wenn es darüber Diskussionen gibt und Informationen. Also die Tatsache, dass man mit seiner Verzweiflung über Lärm auch gehört wird, hat sehr viel damit zu tun, wie stark man unter diesem Lärm dann leidet. Hören und gehört werden, das ist ein entscheidender Punkt bei allen Lärmkonflikten. Bisher habe ich nur über die Geräusche und ihre Ursachen gesprochen. Doch wie steht es nun mit der Unruhe der Seele? Zum Lärm gehören immer zwei, habe ich anfangs gesagt. Ich möchte nun den Blick auf den Hörer richten, dessen Kopf ja in Sekundenbruchteilen entscheidet, ob er sich von einem Geräusch alarmieren lassen soll. Es mag Menschen geben, die lärmempfindlicher sind als andere und tatsächlich ist Lärm ungeheuer subjektiv. Darum bringe ich auch sehr viele Anekdoten, weil man immer nur auf den Einzelnen eigentlich reagieren kann. Doch es sind nicht nur die Menschen nicht gleich lärmempfindlich, auch der einzelne Mensch ist selber nicht immer gleich lärmempfindlich. Wenn wir krank sind oder müde oder auch traurig, dann werden die Geräusche, die uns umgeben, viel leichter zu Lärm, als wenn es uns gut geht. Wenn wir euphorisch sind, dann steigt nicht nur unsere Toleranz gegenüber dem Lärm der anderen, sondern wir machen auch gerne selber welchen. Ja, was wäre eine Fußball-WM ohne Torgeschrei und Hupen danach? Und überhaupt feiern. Ne? Also wenn wir was zu feiern haben, dann machen wir Krach. So sehr wir uns auch nach Ruhe sehnen mögen, eine lärmbefreite Gesellschaft wäre eine, in der wahrscheinlich die meisten von uns dann doch lieber nicht leben wollten. Ich weiß auch gar nicht, was schlimmer ist, ein Nachbar, der einen nervt mit seinem Lärm, oder ein Nachbar, der ständig an die Decke klopft, sobald was runterfällt. Also das kann auch ein Terror sein. Lärm ist, so könnte man sagen, eine Frage des Bewusstseins und damit auch der Haltung. Womit wir bei Schopenhauer wären, dem zweiten großen Lärmtheoretiker der Philosophiegeschichte. 2000 Jahre nach Seneca und mit ganz anderer Stoßrichtung. Bei Seneca hieß es noch: Erst dann bist du ein Mensch, wie er sein soll, wenn du gleichgültig bist gegen jeden Lärm. Wenn keine Stimme dich aus der Fassung bringt, gleich viel, ob sie schmeichelt, ob sie droht oder mit leerem Schall dich umtönt. Schopenhauer nun nähert sich dem Lärm nicht durch einen beherzten Selbstversuch, sondern durch eine heute abenteuerlich anmutende anatomische Analyse der Schallwirkung. Er kommt zu einem tatsächlich alarmierenden Ergebnis. Die Gehörnerven treffen, so Schopenhauer, im Gehirn an der absolut letalen Stelle zusammen, durch deren Verletzung jedes Tier augenblicklich getötet wird. Ich zitiere weiter. Und jetzt kommt ein längeres Zitat, und eben ist es Schopenhauer. Aus jenem Ursprung des Gehörnervens erklärt sich denn auch die große Störung, welche die Denkkraft durch Töne erleidet, wegen welcher denkende Köpfe und überhaupt Leute von vielem Geist ohne Ausnahme durchaus kein Geräusch vertragen können. Denn es stört den beständigen Strom ihrer Gedanken, unterbricht und lähmt ihr Denken, eben weil die Erschütterung des Gehörnervens sich so tief ins Gehirn fortpflanzt, dessen ganze Masse daher die durch den Gehörnerven erregten Schwingungen dröhnend mitempfindet. Und weil das Gehirn solcher Leute viel leichter beweglich ist als das der gewöhnlichen Köpfe. Das tut einem fast weh, wenn man das liest. War für Seneca gerade die Unempfindlichkeit gegenüber dem Lärm ein Zeichen für Geistesgröße, ist es für Schopenhauer die übersteigerte Lärmempfindlichkeit. Die Gehirne minderer Geister hätten eine zähe Beschaffenheit und handfeste Textur. Wer unempfindlich sei gegenüber dem Lärm, der sei es auch, Zitat, gegen Gründe, gegen Gedanken, gegen Dichtungen und Kunstwerke, kurz gegen geistige Eindrücke jeder Art. Nur wer dumm ist, erträgt Lärm, so Schopenhauers berühmte Schlussfolgerung. Ich hege wirklich längst die Meinung, dass die Quantität Lärm, die jeder unbeschwert vertragen kann, in umgekehrtem Verhältnis zu seinen Geisteskräften steht und daher als das ungefähre Maß derselben betrachtet werden kann. So viel zur inneren Disposition eines Lärmempfindlichen. Also die bisher zitierten Texte stammen aus Der Welt als Wille und Vorstellung. 30 Jahre später, am Ende seines Lebens, hat er nochmal einen Text über Lärm geschrieben, in den Parerga und Paralipomena, der Text über Lärm und Geräusch. Da beschreibt er nun die andere Seite des Lärmempfindens, nicht das, was im Inneren vorgeht, sondern der besondere Schall, der jeden Denkenden zur Verzweiflung treiben müsste. Als unverantwortlichsten und schändlichsten Lärm empfindet Schopenhauer das wahrhaft infernalische Peitschenklatschen in den hallenden Straßen der Stadt. Der plötzliche, scharfe, hirnzerschneidende und gedankenmörderische Knall fahre dem Denker durch seine Meditationen so schmerzlich und verderblich wie das Richtschwert zwischen Kopf und Rumpf. Also das ist die heftigste Lärmklage, die ich bei meinen Recherchen gefunden habe. Lärm wäre demnach versuchter Mord. Was das Peitschenknallen so störend macht, ist seine Unvermitteltheit. Hier trifft sich Schopenhauer mit Senecas Analyse, also Klänge, die sich quasi nicht ständig einpegeln, stören uns besonders. Das Kriterium der Vermeidbarkeit des Peitschenknallens ist ein weiterer Baustein in Schopenhauers Argumentation. Die Pferde nämlich seien längst dagegen abgestumpft. Schließlich kommt Schopenhauer auch auf die Machtfrage zu sprechen. Den Fuhrknechten steht das Lärmen nämlich schlicht nicht zu. Die Sache stellt demnach sich eben dar als ein frecher Hohn des mit den Armen arbeitenden Teiles der Gesellschaft gegen den mit dem Kopfe arbeitenden. Der mit den Armen arbeitenden Teil der Gesellschaft hat keine Lizenz zum Lärm. Das ist ein Umstand, der für Schopenhauers Argumentation ganz entscheidend ist, wie wir gleich sehen werden. Schopenhauer entwickelte seine Theorie zu einer Zeit, als sich das aufstrebende Bürgertum als eigene Klasse etablierte. Die Haltung gegenüber dem Lärm gehörte zu den Statussymbolen der neuen Elite. Und Schopenhauers Anti-Lärm-Ideologie eignete sich bestens für die Distinktion gegenüber den unteren, gröberen, lauteren Schichten, eben die Fuhrleute und die Markthändler. Dem Rückzug ins Schweigen, in die gedämpfte neue Welt der Bibliotheken und Salons, verlieh Schopenhauer nun die höheren Weihen. Dass sich in den Seelen ein neues Bedürfnis nach Stille und Schweigen meldete, liegt jedoch nicht nur an den sozialen Veränderungen. Auch die akustische Umwelt veränderte sich im 19. Jahrhundert tiefgreifend. Allerdings ist es sehr schwer einzuschätzen, ob die Welt damals tatsächlich lauter wurde. Das ist ja auch ein Vorurteil, das wir häufig haben, dass die Welt permanent lauter wird. Und das ist sehr schwer zu beurteilen. Also im alten Rom war das so laut, dass man und so eng, dass man einen Teil des Verkehrs in die Nachtstunden verlegen musste, worauf dann auch niemand mehr schlafen konnte. Und als es überhaupt erst möglich wurde, den Lärm zu messen in den 1920er Jahren, machte man sehr erstaunliche Feststellungen. Zum Beispiel waren die Pferdefuhrwerke lauter als die Automobile. Also man hat auch viele Geräusche vergessen. Und auch das Peitschenknallen zum Beispiel ist ja aus unserer Umwelt verschwunden. Es ist aber so, es ist gar nicht wichtig, ob die Welt lauter wurde oder nicht. Unser Alarmorgan reagiert, wenn sich etwas verändert. Das heißt, Lärmklagen gibt es vor allem dann, wenn etwas neu kommt. Bestehender Lärm wird oft viel eher akzeptiert. Das sieht man ja auch immer bei Fluglärmdebatten. Ne? Ja, also wenn ein neuer Flughafen gebaut wird, dann bevor überhaupt etwas zu hören ist, hört man vor allem die Demonstranten. Aber damals veränderte sich die Umwelt, die Großstädte wuchsen rasant, sie erzeugten Verkehr und empfindsame Seelen reagierten mit Neurasthenie, einem Nervenleiden, zu dem auch die übersteigerte Lärmempfindlichkeit gehörte. Im Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auch der erste Lärmverein in Europa gegründet von Theodor Lessing. In seiner Schrift Der Lärm von 1908 bedient er sich in seiner Argumentation auch wirklich stringent bei Schopenhauer. Lessing schreibt zum Beispiel: Der wohlerzogene, kultivierte Mensch wird sich immer und überall durch Schweigen und durch Feindschaft gegen undisziplinierte, laute Lebenshaltung auszeichnen. Was ich auch interessant finde bei dieser Lärmbewegung damals, es war also absolut eine Bewegung des Bürgertums, der Professoren und Lehrer, die sich gestört fühlten, dass die Arbeiter in den Fabriken des Ruhrgebiets zum Beispiel ganz anderen Lärm aushalten mussten, hat von denen überhaupt niemand interessiert. Entsprechend ist auch dieser Lärmverein gescheitert, also weil er sich auch wirklich viel zu elitär gerierte und die Leute, die wirklich mit Lärm zu tun hatten, überhaupt nicht angesprochen hat. Wenn es nun stimmt, um auf meine These zurückzukommen, dass der Lärm im Kopf entsteht, dann müsste er sich auch dort bekämpfen lassen. Doch wer nun sagt, Lärm sei eine Frage des Bewusstseins, begibt sich in vermintes Gelände. Das könnte man ja so auffassen, als würde ich sagen, wer unter Lärm leidet, ist selber schuld. Doch mir geht es um etwas anderes. Es geht um die Frage, wie man sich verhalten kann, um nicht länger Opfer zu sein. Als ich mit diesem Buch auf Lesereise war, wurde ich öfter gefragt, ob ich denn selber besonders lärmempfindlich sei und ob ich mit dem Buch hätte gegen den schrecklichen Lärm anschreiben wollen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich merkte erst bei den Recherchen, wie lärmempfindlich ich tatsächlich war. Und dass wir uns den ganzen Tag mit Lärm oder Nicht-Lärm auseinandersetzen. Nur dringt diese Auseinandersetzung fast nie in unser Bewusstsein. Lacan hat das Ohr als ein Organ auf dem Feld des Unbewussten bezeichnet. Und das hat sich für mich sehr bestätigt. Also es ist ganz schwer, diese Dinge ins Bewusstsein zu bringen. Und wir haben ja auch in den Vorträgen heute Morgen schon gesehen, wie viel Lärmverarbeitung außerhalb des Bewusstseins bereits stattfindet. Und mir schien auch dazu zu passen, dass es erstaunlich wenig Literatur über Lärm gibt. Also außer Seneca und Schopenhauer habe ich keine Philosophen gefunden, die wirklich systematisch darüber nachgedacht hätten. Wenn jemand von Ihnen irgendjemanden kennt, nehme ich immer Hinweise gern entgegen. Tucholsky hat sich auch noch geäußert, aber auch nur in so Kolumnen. Und ansonsten ist erst in den letzten Jahren das als Thema eigentlich richtig breiter wahrgenommen worden. Es gibt Lärmklagen sonst vor allem im privaten Bereich. Also man findet von den meisten Intellektuellen, von Kafka bis Goethe und so weiter, in Briefen und Anekdoten Lärmklagen. Also Goethe soll zum Beispiel das Haus neben dem Frauenplan gekauft haben und es verfallen lassen, damit niemand anders es kauft und am Ende noch ausbaut und da Lärm entsteht. Und Kant hat den Hahn, der ihn so geärgert hat, gekauft und ihn in den Suppentopf werfen lassen. Ich habe übrigens noch gestern, habe ich meinem Mann erzählt, von dem schönen Vortrag über das Pfeifen. Und dann sagt er, ach ja, mein Vater hatte immer so einen schönen Spruch. Mädchen, die pfeifen und Hähne, die krähen, denen sollte man den Hals umdrehen. Ne? Also, so auf dieser Ebene findet man diese Klagen. Aber dass es im öffentlichen Bewusstsein darüber eine Debatte gegeben hat, das war halt in den Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. in diesen Lärmdebatten der Fall. Aber in größere Zusammenhänge dringt es nicht. Die schönste dieser privaten Lärmklagen, finde ich, stammt aus den Tagebüchern von Franz Kafka. Ich wage es jetzt, dieses Zitat vorzulesen und ich hoffe, dass ich Kafka damit keine Schande mache. Achten Sie mal darauf, was zwischen dem Geräusch und der Interpretation hier passiert. Also ich finde das wirklich hochspannend, was Kafka aus den Geräuschen macht. Ich will schreiben, mit einem ständigen Zittern auf der Stirn. Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen. Durch ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte der zwischen ihnen Laufenden erspart. Noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche höre ich. Die Wohnungstür wird aufgeklinkt und lärmt wie aus kataralischem Hals. Öffnet sich dann weiterhin mit dem kurzen Singen einer Frauenstimme und schließt sich mit einem dumpfen männlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten anhört. Der Vater ist weg. Jetzt beginnt der zartere, zerstreutere, hoffnungslosere Lärm, von den Stimmen der zwei Kanarienvögel angeführt. Schon früher dachte ich daran. Bei den Kanarienvögeln fällt es mir aber von Neuem ein, ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte öffnen, schlangengleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Boden meine Schwestern und ihr Fräulein um Ruhe bitten sollte. Na, also hier ist wirklich entsteht dann Literatur aus dem, was Lärm ist, also was quasi im Gehirn zu Lärm wird. Die meisten von uns würden wahrscheinlich diese Geräusche kaum wahrnehmen oder jedenfalls nicht in dieser Art und Weise zu Geschichten machen können. In neuerer Zeit gab es einige Aufrufe gegen Hintergrundmusik. Das ist übrigens für mich der schlimmste Lärm. So etwa von Hans Magnus Enzensberger die Klage »Das musikalische Opfer«, das war im Spiegel 1997. Enzensberger bekennt, dass er in der Tat gerne zur Waffe greifen und, Zitat, »mit der Kalaschnikow auf jeden erkennbaren Lautsprecher schießen« würde. Was ihn davon abhalte, sei allein die Einsicht, dass damit der Lärmpegel nur weiter steige. Doch solche Klagen sind längst verhallt. Lärmbekämpfer haben es nicht leicht. Oft verbreiten sie nicht weniger Terror als die Lärmverursacher. Denn Lärmempfindlichkeit hat eine neurotische Potenz. Man kann das bei Schopenhauer feststellen und auch bei Kafka. Das ist schon pathologisch, was er damit macht. Hat sich das Gehirn einmal auf einen bestimmten Lärm eingeschossen, produziert es diesen fast schon von selbst. Wieder eine Anekdote aus meinem Leben. Ein Freund von mir wollte in seiner Wohnung ein Zimmer vermieten. Allerdings komme nur jemand in Frage, der absolut keinen Lärm mache. Nun traf es sich, dass wir einen Opernregisseur kannten, der fürs Studium von Partituren ein Zimmer suchte, in dem absolute Ruhe herrschte. Die beiden wurden handelseinig und nach einiger Zeit fragte ich den Vermieterfreund, wie es mit dem Opernregisseur denn so gehe. Und er meinte, ja, weißt du, er macht alles richtig, ich höre wirklich nichts von ihm. Aber trotzdem stört er mich. Ich weiß, er ist da. Das ist wahrscheinlich die extremste Form der Lärmempfindlichkeit. Man hört Lärm, ohne dass es dazu auch nur eines Geräuschs bedarf. Es gibt auch das umgekehrte Extrem. dass ein Kopf nicht einmal mehr die Geräusche hört, die eigentlich Lärm erzeugen. Vor ein paar Jahren wurden im Flughafen Zürich die Anflugschneisen geändert und ich habe einen Freund, der damals in Bülach wohnte. Das ist direkt unter den herandonnernden Flugzeugen. Ich machte mir Sorgen um ihn, denn mein Freund Jörg ist blind und daher auf sein Gehör in besonderem Maße angewiesen. Doch als ich ihn fragte, gab er mir eine überraschende Antwort. Er sagte, weißt du, die ersten 3 Tage habe ich die Flugzeuge wirklich noch gehört. Aber das hat sich total gelegt, jetzt höre ich sie eigentlich nicht mehr. Und ich denke, es ist so, dass ein Blinder sich Lärmempfindlichkeit ganz einfach nicht leisten kann. Gerade weil er auf sein Gehör angewiesen ist. Die Plastizität unseres Gehirns greift offenbar auch bei Lärm. Bei Bedarf kann es seinen internen Lautstärkeregler neu justieren. Ich wurde bei meinem Buch manchmal auch gefragt, warum ich nicht noch so eine Liste mit 10 Tipps gegen den Lärm angefügt hätte. Das vermissten viele. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil ich meine, es ist für den Verkauf immer förderlich, wenn es doch wie ein Ratgeber aussieht. Aber angesichts der Tatsache, dass jedes beliebige Geräusch von jedem beliebigen Kopf in Lärm verwandelt werden kann, kommt man mit konkreten Tipps nicht so furchtbar weit. Es geht meiner Meinung nach um Bewusstseinsvorgänge. Dass wir unter Lärm so stark leiden, liegt daran, dass uns die Mechanismen nicht bewusst sind, die zu ihm führen. Durch das Schreiben eines Buchs über den Lärm bin ich selber weniger lärmempfindlich geworden. Das war natürlich nicht beabsichtigt, denn ich hatte anfangs ja gar nichts gewusst von meiner Lärmempfindlichkeit. Und ich habe auch diese Veränderung nur zufällig festgestellt. Und zwar war es, als mein Nachbar, mit dem ich mich zum Glück gut vertrage, eine Zeit lang einen Kanarienvogel beherbergte. Ich saß also da, wollte schreiben und sein Vogel fing an zu trillern und zu singen. Und das störte mich sehr. Bis ich auf einmal begriff, dass das nicht am Vogel lag. Denn hätte der gleiche Vogel draußen vor dem Fenster gezwitschert oder vorhin, als wir hier reinkamen, das Vogel gezwitschert, dann hätte ich mich gefreut. Vögel in der Natur stören uns weniger. Vielleicht, weil wir über sie keine Macht haben. Wobei mir eine Freundin, als ich ihr das erzählte, sagte, ach, hast du eine Ahnung, ich hatte mal eine Nachtigall vor meinem Zimmer und das voll Karacho, du glaubst ja gar nicht, wie schlimm das sein kann. Also Lärm bleibt subjektiv. Für mich war es so, dass ich mir klar war, wenn der Vogel draußen gewesen wäre, hätte er mich überhaupt nicht gestört. Es liegt eben auch daran, dass Vogelgeräusch von draußen unvermeidlich ist, während der Kanarienvogel des Nachbarn nicht unvermeidlich ist. Der hätte sich ja keinen Kanarienvogel anschaffen müssen. Und das gilt eben auch für das Hundegebell. Ne? Die Leute, die sich einen Hund angeschafft haben, die können gefälligst, ist hier auch ein bellender Hund? Oder Sie haben einen? Also nichts gegen bellende Hunde, wer auch immer einen hat. Ich denke nur, dann stellt sich die Frage, ne? Wenn man Katzen hört, die fauchen und die kämpfen, das ist ja auch manchmal ganz erschreckend, ist es doch ein bisschen was anderes, weil man nicht so diesen Zugriff hat. Sobald man solche Zusammenhänge erkennt, ob sie jetzt nun zutreffen oder nicht, verstummt die Alarmanlage im Kopf. Was wir verstehen, beunruhigt uns nicht mehr. Man kann es auch schöner sagen. Wenn ein Lärm Sie stört, hören Sie ihm zu. Das ist nun doch ein Tipp und der stammt von einem, der sehr viel über Lärm und Stille wusste. Von John Cage, dem großen Entdecker des Hörbaren. Cages Aufforderung ist eine paradoxe Intervention im Sinne des Psychotherapeuten Viktor Frankl. Man tut das Gegenteil dessen, was zu erwarten wäre. Statt das störende Geräusch abzuwehren, wenden wir uns ihm zu. Wer dem Lärm zuhört, der ihn stört, durchbricht ein potenziell neurotisches Verhaltensmuster. Die paradoxe Intervention funktioniert deshalb, weil sie uns dazu zwingt, das Bewusstsein einzuschalten. Sobald dies geschieht, ist man einer Situation nicht mehr ausgeliefert. Jetzt fällt mir gerade ganz überrascht etwas ein. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der Foltererfahrung gemacht hatte und der das relativ gut überstanden hat. Und ich habe gefragt, wie hast du das gemacht? Und hat er gesagt, weißt du, ich hab die Augen zugemacht und mir gesagt, das ist nicht wichtig. Und ich glaube, das ist auch so ein Moment von wie einer paradoxen Intervention. Ne? Also wenn man das Bewusstsein einschaltet, dann hat man natürlich keinen absoluten Schutz, aber man ist auf einer anderen Ebene. Zuhörer sind keine Opfer, jetzt auf den Lärm bezogen, sondern sie sind Partner. Und in diesem Sinn ist vielleicht Lärm doch mehr eine Frage des Bewusstseins als des Schalls. Ja, das wär's.
Lärm entsteht im Kopf. So hieß dieser Vortrag von Sieglinde Geisel. Sie hat ihn am 30. Januar 2015 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.